Deine Eltern wollen also wegfahren, ja?
Es liegt alles in deinem Ermessen. Wir vertrauen dir.
Dann hast du die Bude ganz allein für dich.
Schöne Stunden, das ist doch ein Hit. In der privaten Sphäre deines eigenen Heims. Just take those old records
off the shelf. Das ist sie. Die ist ja fantastisch.
Ja. I sit and listen to
them by myself. War es schön für dich heute Nacht?
Ja, es war schön für mich. Today's music ain't
got the same soul. Warst du schon mal high, Joel?
Pass bitte schön auf mich auf, ja?
Ja, mach ich. I like that old time of
rock and roll. Wer ist der U-Boot-Kommandant? Don't try
to take me to a disco. Joel, ich habe vor unserem Abflug nichts von einer Party gesagt.
Wieso Party?
Da habe ich morgen eine wichtige Arbeit in Mathe und hier jagt mich Guido, der Zuhälter von der Puppe.
Wie fangen wir an? Ich habe total Bock auf den Film.
Patrick, welche lustigen Nebenjobs hattest du denn als Teenager?
Oh, als Teenager? Ich habe Zeitungsartikel ausgestellt für so einen Presseservice des lokalen Nahverkehrsanbieters in Kassel. Das war also so neben Babysitting tatsächlich der umsatzstärkste Nebenjob, den ich hatte. Will heißen, damit habe ich tatsächlich dann auch so viel verdient, dass ich mir nebenbei ein paar Sachen leisten konnte. Zum Beispiel irgendwie eine Nacht mir um die Ohren schlagen konnte oder ein Zeitschriftenabo einer Filmzeitschrift, die ich gerne las, weil damals hat man noch auf Papier gelesen und so. Also langes her, aber ja, das war toll. Und bei dir?
Ich habe auch Zeitungen ausgetragen, das musste man aber so
ein
bisschen.
Ich habe nicht ausgetragen, ich habe nur ausgeschnitten. Also jeden Tag so einen Stapel an Tageszeitungen dahingelegt aus der Region, aus verschiedenen Landkreisen in Nordhessen. Und ich musste jegliche Berichterstattung zum ÖPNV in Kassel und Umgebung ausschneiden. Also wenn da irgendwo stand, Bahn entgleist oder Mensch von Tram überfahren oder Frau fällt aus dem Bus, dann habe ich das ausgeschnitten, in die Pressemappe geklebt und dann tatsächlich hier dem Geschäftsführer reingereicht, vor dem ich tierisch Angst hatte. Das habe ich so mit 15, 16 gemacht. Und Babysitten natürlich, ja.
Das klingt fast wie das, was ich dann später als studentische Hilfskraft für diverse Profs gemacht habe.
Ja.
Aber auf einer anderen Ebene. Nee, also wir mussten alle Zeitungen austragen zur Konfirmationszeit. Mhm. Und den Glockenschlag verteilen. Das habe ich aber auch sehr gewissenhaft gemacht, so, weil das war ja auch irgendwie mal. Man kam so ein, zwei Stunden mal raus am Tag und man hatte was auf den Ohren, sag ich mal so. Ihr habt ja auch schon, glaube ich, gesendet zu der Zeit, wo ich Konfirmation hatte. Und ich glaube, das müsste ungefähr die Zeit sein, wo ich auch angefangen habe, euch zu hören. Also so, dass vielleicht passt das sogar zusammen.
Ja.
Nein, und dann habe ich angefangen, in einem Café als Barista zu arbeiten bei uns in York.
Wow.
Und es wurde immer trister so. Also ich glaube, die Company existiert, glaube ich, noch, aber nur noch so ganz marginal. Die haben ein bisschen sich verspekuliert, kann man sagen. Also so, weil es gab nicht so viel im Landkreis Stade. Also so vor allem so diese coole Kaffeekultur, die du in Hamburg ja schon hattest, natürlich mit Starbucks und Co., hatten wir nicht.
Coole Kaffeekultur und Starbucks.
Also du weißt, was ich meine, in Anführungszeichen. Ja, okay. Dieses, wir hatten halt vor allem noch die Bäcker, wo du dir auch einen Filterkaffee holen konntest. Und dann gab es eben den Einbetrieb, nämlich die Kaffeetante, die sich gesagt hat, wir machen den Kaffeebesuch auch mal zum Erlebnis. Und machen so eine Art Franchise-Kette eben auf im Landkreis Stade.
Ja.
Und da haben wir uns so, als man dann Freistunden bekommen hat in der 10. Klasse, haben wir uns da gerne mal eine Tante Vanille geholt, ein Latte Macchiato mit Vanilleschott. Mhm. Und in York gab es eben auch eine Filiale und da hatte eine Freundin von mir schon gearbeitet. Die suchten dann Leute, ich bin da rein und wurde vom Fleck weg engagiert, kann man sagen. Also ich dachte, ich müsste jetzt noch einen mehrstufigen Bewerbungsprozess durchlaufen. Ja. Aber nee, ich kam rein und dann meinte, ja, kannst morgen Probe arbeiten, wenn du willst. Aber die haben sich mit ihrer Expansion nach Hamburg dann ein bisschen verschätzt, weil sie eben, glaube ich, nicht genug geboten haben, um in Hamburg zu bestehen. Und Schrader, die andere Kette, hat sich halt mehr auf junge Menschen spezialisiert und dachte, wir bieten, unsere Hauptzielgruppe sind wahrscheinlich SchülerInnen und StudentInnen in Buxtehude, so, wir bieten denen mal was. Wir bieten denen WLAN und so ein Katerfrühstück und sowas. WLAN. Und das hat besser funktioniert, sagen wir so, weil die Kaffeetante richtete sich vom Interieur eher, sage ich mal, an ein 50-plus-Publikum. Und ja, aber war auch eine gute Zeit. Ich habe das dann ja auch noch ein paar Jahre später nochmal gemacht, aber in einem sehr süßen und sehr bewussten Café, Ja, aber das waren so meine Jugendclubs.
War der Reim eigentlich beabsichtigt, als du sagtest, ich arbeitete als Barista und dann wurde es immer trister? Weil ich fand das ehrlich gesagt ganz süß gerade. Ja, ich merkte, wie du das so darüber hinweggegangen bist. Und ich dachte, hat eigentlich Finn gerade gemerkt, was er da für eine poetische Großtat gerade begangen hat? Fand ich sehr gut. Ich habe mich tatsächlich immer um körperliche Arbeit gedrückt. Also wenn ich von diesen Sachen spreche, von denen ich gerade sprach, dann meine ich so mich im Alter von 15, 16 Jahren. Aber ich habe natürlich auch Zeit, weil ich solche Probojobs gemacht, also einfach Flugzettel ausgegeben und sowas bei irgendwelchen Veranstaltungen und Events, bis dann irgendjemand mal zu mir kam und einer von den Leuten, mit denen ich da eingeteilt war, bei so einem Schützenfest im Landkreis dann gesagt hat, so macht man das, und nahm mir dann die Box mit dem Zettel aus der Hand, warf die in die Papiertonne und sagte, so, jetzt gehen wir saufen. natürlich haben wir trotzdem irgendwie die 50 Mark abkassiert. Nachmittags, als dann der Typ kam.
Sehr gut.
Mit dem Bulli und sagte, na, schön verteilt. Und ich habe gar nichts gesagt.
Alle weg.
Ich habe mich in Grund und Boden geschämt, ganz ehrlich. Ich habe das, glaube ich, auch nur ein einziges Mal gemacht mit denen. Also ich hab das doch, glaube ich, für den Dienstleister zweimal gemacht. Aber ich habe explizit darum gebeten, nicht mehr mit dem Papiertonnen-Typ eingeteilt zu werden, weil das war so unangenehm.
Und der Papiertonnen-Typ leitet heute ein.
Das ist ja das Schlimme. Natürlich, wahrscheinlich leitet er genau dieses Unternehmen heute. Was wurde eigentlich aus Tom Cruise?
Ich würde sagen, weil du gerade körperliche Arbeit erwähnt hattest, so mein Traumjob war, glaube ich, immer sowas zu machen wie Kevin Bacon in Footloose. Mhm. Also so ein nicht näher betitelten, er arbeitet da ja in so einer Mühle, glaube ich, und schleppt vor allem Säcke von links nach rechts. Und irgendwie fand ich das cool.
Ja, klar.
Und leider gab es keine Mühle im alten Land. Man hätte natürlich auf einer Obstplantage arbeiten können oder sowas, aber das, da hatte ich dann doch nicht so Lust drauf. Ich habe es dann später abgefilmt, wie da gearbeitet wird. Ist ja auch okay.
Wir reden über Jugendarbeit, Jugendjobs, über Menschen in finanziellen Problemen, in akademischen Nöten, über Kindern, Jugendlichen, denen es eigentlich gut geht, aber die noch mehr wollen, mehr Kohle, mehr Ansehen, mehr Wohlstand und natürlich auch noch eine akademische Karriere dazu, beziehungsweise glaube ich gar nicht so sehr die Akademia, sondern vielmehr einfach einen coolen Titel, mit dem sie dann später einen sehr, sehr lukrativen Job kriegen. Also darum geht's eigentlich. Und ich glaube, Risky Business, also lockere Geschäfte, den Film, den man, über den wir gleich jetzt reden, im Anschluss, den kann man auf viele verschiedene Weisen gucken und einige davon sind richtig und einige grundlegend falsch und vielleicht reden wir auch darüber, weil ich habe gesehen, was mich überrascht hat tatsächlich, um das gleich mal vorwegzuschicken, der Film polarisiert durchaus. Also tatsächlich einer dieser Filme, die ganz wenige Menschen, zumindest wenn ich meiner kleinen Letterbox-Blase glauben mag, einfach nur mittelmäßig finden. Leute lieben den heiß und innig oder finden den ganz, ganz furchtbar, weil er für sie alles symbolisiert, alles verkörpert, was so die 80er, also die Reaganomics so furchtbar gemacht hat. Und ich denke mir, ich sehe, was ihr meint, aber ich glaube nicht, dass es das ist, was dieser Film hier einem vermitteln will.
Da kann Tom Cruise aber natürlich vielleicht auch so ein Symbol sein, das dich ein bisschen fehlleitet, weil der ja eigentlich, also er hat ja schon immer Filme gemacht, die es eigentlich sehr ernst machen.
Ja, klar.
So, also Top Gun ist ja auch ein Film, wo du danach sagst, ja, ich gehe zur Air Force. Geil.
Ja, schon, ja.
Coole Typen, die oberkörperfrei Volleyball spielen. Zu cooler Musik. Also ja, die Szene ist natürlich wahnsinnig subversiv. Natürlich auch, wenn über diese Jungs ein Song namens Playing with the Boys gespielt wird. Man sich denkt, ich möchte auch mit den Jungs spielen.
Mir fällt da ganz viel ein. Geboren am 4. Juli willst du sofort nach Vietnam. Also Rainman willst du sofort einen Bruder haben im Spektrum. Also ist alles klar. Ich verstehe genau, was du meinst.
Und man könnte natürlich denken, dass Risky Business genauso ein Film ist.
Ja. Ja, schon, ne? Weil Tom Cruise ist, muss man echt sagen, als Joel, der hier die Hauptrolle spielt, die Hauptfigur, ist echt verführerisch schon so in seinem jugendlichen Elan und Ehrgeiz und Irrsinn. Also eigentlich tatsächlich so ganz nüchtern betrachtet ist er eine ziemlich furchtbare Figur. Aber er wird eben von Tom Cruise gespielt, im Alter von 19, 20 Jahren. So alt muss er ungefähr gewesen sein, als die Dreharbeiten stattfinden. Und ich muss sagen, er ist schon eine verführerische Figur. Also sehr, sehr, sehr cool und lässig, so nach 83er Standards, muss man sagen. Und ich gehe da schon mit dem Lebensgefühl, was er mir vermitteln will. Es ist überhaupt nicht meins. Es ist meilenweit weg von meinen eigenen politischen, ideologischen, sonst die Überzeugung. Aber ich gucke mir so an und denke mir, ja, doch, klar kann man sich das angucken und das alles, wie sagt der der Tortone at face value nehmen. Also das alles so nehmen, wie es einem eben Tom Cruise Figur auch vermittelt. Nämlich das, was ich hier will, Geld, Reichtum, Schönheit, einen geilen Titel, ist eine coole Sache.
Und es ist natürlich ein Film, also heutzutage, also aus einer heutigen Sicht stellen wir uns natürlich auch natürlich berechtigterweise häufig die Fragen, warum sollte mich diese Geschichte interessieren oder so? Oder brauche ich wirklich eine Geschichte aus der Perspektive eines eigentlich sehr wohlhabenden weißen kleinen Jungen, der jetzt wirklich nicht so viele Probleme hat? Und da könnte ich mir vielleicht schon vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere davor sitzt und sich denkt, ich brauche diesen Film nicht. Ich finde aber, dass er auch, ich finde den Film sehr beklemmend an vielen Stellen. Ja. Und ich glaube, er erzählt schon relativ gut, wie dann 3-4 Jahre später wirklich diese Teenager alle zu kleinen Patrick Batemans wurden oder werden konnten.
Oh, ja, das ist ein sehr, sehr schöner Brückenschlag, finde ich, zu American Psycho tatsächlich. Finde ich sehr gut.
Denn ja. Ich meine, Bateman ist ja auch großer Tom Cruise-Fan, im Roman zumindest.
Ja, ja, stimmt.
Ich glaube, da reden sie, glaube ich, über Cocktail. Und da,
genau,
da
gibt es diese Aufzugsszene in der Verfilmung? Ich bin gar nicht so sicher.
Nee, in der Verfilmung gibt es sie nicht. Genau, er steht mit Tom Cruise im Aufzug und sagt, hey, du warst toll in The Bartender. Du warst toll in The Bartender. Und Tom Cruise sagt dann nur, der Film hieß aber Cocktail. Und,
Oh Mann, aber tatsächlich eine der lustigeren Szenen. Aber ich meine, American Psycho trifft ja ein ähnliches Schicksal, finde ich, als Roman wie als Verfilmung vielleicht weniger, weil ich glaube, da war die Tonalität des Buches, des Stoffes auch schon etabliert. Also der Roman American Psycho stand damals vor einem ähnlichen Problem, glaube ich, auch wie Risky Business damals und heute. Nämlich überschattet immer so ein bisschen von der Frage, für mich zumindest in meiner Wahrnehmung, wie weit sollen wir das alles ernst nehmen? Also inwieweit ist Joel, unser Protagonist hier, auch ein vertrauenswürdiger Erzähler? Bis zu welchem Punkt sollen wir uns auf seine Seite schlagen? Weil, wie gesagt, er ist eben jung und cool und hip und sexy und verfolgt ja durchaus auch Ziele, die, ich glaube, viele Menschen in höheren Teenageralter, in ihren Twenties so verfolgen. Ne? Und da sehen wir, wohin es hinführt, also an keinen guten Ort.
Und was ich, glaube ich, vor allem spannend fand, so mit dem Blick, wo sich Tom Cruises Karriere hin entwickeln sollte, ist, was für ein Loser er eigentlich in diesem Film ist.
Ja.
Also so, er ist, ich meine, du hast schon recht, er ist schon charmant und er hat auch irgendwie schon so ein bisschen Suave irgendwie da bei dem Ganzen, aber er ist schon der Verlierer der Freundesgruppe, so wird uns das relativ am Anfang eingeführt. Ja. Er kriegt eben kein Mädchen, also er hat ja nicht mal sexuelle Fantasien, die nicht von sich selber gecockblockt werden. Eben von seinem permanenten Leistungsdruck. Er hat Eltern, die sich nicht wirklich für ihn interessieren. Ja, er ist auch irgendwie untalentiert, hat man das Gefühl, so in diesem Young Entrepreneurs Workshop. So, das fand ich schon interessant, weil wenn wir jetzt nur ein paar Jahre später zu Top Gun gehen, das ist ja ein Film, der reingeht und sagt, ey, Maverick ist der Geilste.
Natürlich, ja.
Also er könnte der Allergeilste sein, aber ist bisher nur der Geilste und wir bringen jetzt im Film dahin, dass er am Ende der Allergeilste ist.
Ja, das stimmt schon. Er ist ja umringt auch von Menschen, die nach, ich glaube, konventionell konservativen Maßstäben vielleicht etwas schlechter oder nerdiger oder hemdsärmeliger aussehen als er. Also sein bester Kumpel Miles zum Beispiel, der es irgendwie schafft, noch fast einen Kopf kleiner zu sein als Tom Cruise. Und oder hier Bronson Pinchot, den ich sehr, sehr mag tatsächlich in diesem wie auch in vielen anderen Filmen, aber der auch irgendjemand ist, der nicht mit konventioneller Hollywood-Schönheit gesegnet ist. Und das sind trotzdem eben Typen, die man normalerweise so als Nerds besetzen würde. Also ich glaube, Curtis Armstrong, der hier Miles spielt, ich glaube, der ist auch in Revenge of the Nerds und allen möglichen Sequels drin. So als einer der Protagonisten. Und selbst die machen Tom Cruise ständig Ansagen, so von wegen, hey, mach mal locker, mach mal dies, mach mal das, hey, du kriegst dein Leben einfach nicht auf die Kette. Also ist tatsächlich schon interessant und dann da mittendrin so ein Matinee-Idol zu sehen, wie Tom Cruise es in den späteren Jahren auch sein würde, also ein richtig großer Hollywood-Star, der ständig von irgendwelchen Nerds Ansagen bekommt. Interessante Dynamik tatsächlich, ja. 83 konnte man das doch machen mit Tom Cruise. Der hatte
vorher, worum geht es denn überhaupt in lockere Geschichte?
Der hatte vorher nicht so viel gemacht. Ne? Ich glaube, Outsiders kam im selben Jahr raus, aber lockere Geschäfte.
Er ist so ein Nebengesicht erstmal, oder? Also so jemand, wo man jetzt wahrscheinlich im Nachhinein sagen will, ach, da war er auch schon drin.
Ja.
Die Aufreißer von der Highschool sehe ich hier gerade noch. Ich glaube, das war eine erste größere Rolle für ihn. Und ich meine, da kann man vom Titel her, glaube ich, schon sich denken, um was es hier geht.
Ja. Ja, ich würde auch nicht so weit gehen und sagen, Risky Business ist der Film, der ihn zum Star gemacht hat, aber was sagtest du eben schon mit der Geilste und der Allergeilste? Ich glaube, nach Risky Business war er schon so der Geilste oder Top Gun wahrscheinlich der Allergeilste dann. Also es war auf jeden Fall so Zündungsstufe 1 auf dem Weg zum Megastar-Ruhm.
Ich könnte mir vorstellen, dass man wahrscheinlich dann nach Risky Business gesagt hat, ach, das ist der aus Risky Business. Ja. Und dann wahrscheinlich so spätestens nach Top Gun war er dann Tom Cruise.
Sehr gut. The Saint AC3 oder The Saint RC3 schreibt bei der OFDB. Joel, Sohn reicher Eltern, nutzt die sturmfreie Bude, um das andere Geschlecht endlich kennenzulernen. Zusammen mit dem leichten Mädchen Lana setzt er Vaters Porsche außer Gefecht. Jetzt ist guter Rat teuer, doch Lana gibt ihren Freundinnen Bescheid und verwandelt das Elternhaus in einen Partyschuppen ganz besonderer Art. Punkt, Punkt, Punkt. So.
Spannend.
Spannend.
Also nee, weil das ist genau die Inhaltsangabe, die ich als Vor-Teenager, also mit 12, 13, als ich vor allem anfing, mich auch so für das Genre der Teenie-Komödie zu begeistern, auch kannte.
Genau, das wird eine richtig gute Teen-Comedy, wenn man das genau so liest, ja.
Und dann etwas überfordert war, dass das nicht ganz der Film ist, den man bekommt. Also, dass es schon losgeht mit dem sehr moody, sehr vibigen, wie die Gen Z sagen würde, Tangerine Dream Score, ja. auf das nächtliche Chicago. Und alles ist irgendwie so ein bisschen beengt, ein bisschen schäbig, obwohl natürlich alle sehr, sehr reich sind, aber es dauert ja auch wirklich eine Stunde, bis diese Handlung, die uns da versprochen wird, wirklich einsetzt. Und davor guckt man diesem Jungen zu, wie er so durch seinen Lebensschlaf wandelt.
Ja.
Und man möchte ihn ein bisschen rütteln und mal so sagen, mach doch mal was, du musst doch auch nicht auf die Princeton-Uni.
Es dauert tatsächlich, ich habe jetzt, ich glaube, das sei erlaubt, weil ich habe den Film tatsächlich jetzt dreimal gesehen innerhalb der letzten 3 Wochen und beim dritten Mal sei dann auch erlaubt, ein bisschen auf den Timecode zu gucken. Bei ungefähr Minute 65 eröffnen sie quasi dieses Bordell in der Nachbarschaft zu dem Muddy Waters Song. Das dauert lange. Ich meine, das sind irgendwie 2/3 der Spielzeit dieses knapp 100-minütigen Films. und ja, wie gesagt, es wird eigentlich kaum für den komödiantischen Effekt eingesetzt. Ich würde sowieso in Frage stellen, mal ganz grundsätzlich, ob es sich hierbei um eine Comedy handelt, sondern ich finde der Film ist humorvoll, humoristisch hier und da, durchaus auch amüsant, unterhaltsam, klar, aber der Humor ist sehr, sehr beiläufig. Also will heißen, dass so reden eben Jugendliche, es wird auch natürlich auch mal ein Gag gemacht, aber es gibt keine Szenen, die darauf, die sagen wir mal so konzipiert sind, dass am Ende ein Payoff, eine Pointe quasi am Ende dann liegt.
Ja.
Und insofern würde ich dann schon eigentlich sagen, Risky Business ist ein humorvolles Drama.
Wenn man in Schublade stecken muss, ja. Oder wirklich so eine Satire, wenn man es so lesen möchte.
Ja, ne? Aber ist er für eine Satire eindeutig genug, dass er eben eine Satire ist?
Das ist eben die Frage. Ja. Das ist eben die Frage.
Weil ich habe meine rausgelesen zu haben aus ganz vielen zeitgenössischen, aber auch aktuellen Rezensionen. Also viel, wenn der eine Satire sein will, ich gebe dir auch durchaus recht, das kann er sein, so kann man ihn lesen, dann sehen das ganz, ganz viele Menschen nicht. Oder wollen nicht sehen.
Ich meine, vielleicht, weil man es in diesem Genre nicht wirklich erwartet, weil klassisch oder eindeutig so lesbare Teenie-Satiren sich auch mehr so geben. Also ich denke zwar an sowas wie Election von Alexander Payne oder sowas, der von Sekunde 1 seine Tonalität auch sehr klar macht. Ich glaube, hier ist der Hauptgag, der nicht wirklich lustig ist, aber also doch amüsant eben, dass wir hier 15-, 16-Jährige haben. Ich weiß nicht, wie alt die Lana-Figur ist, aber ich denke mal auch nicht so viel älter als Tom Cruise, dass hier eben 15-, 16-Jährige schon reden wie komplette Unternehmer.
Ich glaube, die sind schon ein bisschen alles älter. Ich glaube, die Highschool schließt man so mit 17 ab in den USA. Und die reden ja ständig über ihren Uni-Anstieg oder was College, ja.
Aber dass das hier eben 17-Jährige sind, die ihr Leben mit irgendwelchen Young Entrepreneur-Workshops verbringen und über Kapitalfluss reden und eben auch eine Sexworkerin und und ihren Zuhälter, gespielt von Joey Pants, habe ich mich ganz doll drüber gefreut, ja, super, ihn hier in jungen Jahren zu sehen.
Eine für ihn definierende Rolle, möchte ich auch sagen.
ich muss auch sagen.
Weil der hat eigentlich auch nie andere Rollen gespielt, ja.
Auch das Outfit wurde hier schon vorweggenommen, hat man das Gefühl, was er den Rest seiner Karriere nicht mehr ausziehen sollte. dieser leicht schäbige Anzug mit dem Tanktop dazu und der Sonnenbrille. Großartig.
Ja, großartig.
Im Deutschen fand ich leider nicht ganz so schön synchronisiert von ihm. Da hat er eine etwas tiefere Stimme, als er ja eigentlich hat. Ja,
Guido.
Und ich finde gerade diese Stimme von ihm macht es immer so ein bisschen aus. Aber das fand ich schon interessant, wie diese Jugendlichen sich eigentlich auch schon als komplette Entrepreneure begreifen. Und man sich denkt, ja, ergibt total Sinn, wo ihr wahrscheinlich in 3-4 Jahren alle sein werdet.
Ja. Ich glaube, das war so ein Ding. Aber ich mutmaße mal, ich bin ja auch lange, lange Zeit schon aus diesem Alter raus, dass es auch heute noch so ein Ding ist. Ich meine, Menschen wollen sich ja auch wirtschaftlich beweisen. Also ich habe auch gerade so im Bereich der Menschen, die sich in neuen Medien, sozialen Medien bewegen und dort eben ihr Glück und Business zu finden versuchen, gibt es ja auch sehr, sehr viele Gestalten, die sehr groß sind, gut im Geschäft sind, die sehr jung sind und eben auch ganz, ganz eindeutig sagen, ja, ich bin einfach hier, um Kohle zu machen. Das ist auch natürlich so ein Mindset, so eine Haltung, die sich auf viele Menschen, die deutlich 20, 30 Jahre jünger sind als ich oder 40 Jahre jünger sind als ich, überträgt. Ob ich es jetzt cool finde, ist das eine, aber ich glaube, sagen wir mal so, es ist auch nie so verschwunden. Also ich glaube, das gibt es damals wie heute, bloß heute wahrscheinlich in einem völlig anderen Rahmen.
Ich glaube, ist vor allem wieder ein Ding geworden. Also gerade wenn wir jetzt über eine Generation Alpha oder eine Generation Z reden. Ja. Ich erinnere mich jetzt um meine Abi-Zeit rum nicht daran, dass ich mit so wahnsinnig unternehmerisch bewussten Menschen zusammen gewesen wäre.
Ja.
Und war dann teilweise doch, ich will nicht sagen irritiert, aber ich fand es super spannend, wenn man dann doch irgendwie mal in Seminarkontexten oder wie auch immer mit 18-, 19-Jährigen gesprochen hat, dass da auch eben viele waren, die meinten, nee, also mit 23 will ich auf jeden Fall Chef meines eigenen Unternehmens sein.
Wow,
und so stelle ich das an.
Ja.
Dazu muss man natürlich aber auch sagen, dass auch dieses Feld des Internetstars natürlich so vor bummelig 10 Jahren zu meiner Zeit auch irgendwie noch einen anderen Stellenwert hatte. Also so, wir wollten natürlich auch alle YouTuber werden, aber wir wollten vor allem so Sketch-Comedy machen. So. Wir wollten alle die nächsten Waititi werden oder die nächsten Außenseiter.
Ja, was hier eben auffällt, also ich meine, abseits von dem, was Joely und seine Buddies machen mit dem Sexgewerbe, was ja auch durchaus Spaß machen kann, wenn man es eben auch zu seinem, wenn man es vielleicht auch mal privat nutzt, ja, sind ja die ganzen anderen Geschäftsmodelle, die hier vorgestellt wurden, werden von seinen Mitschülern, die dann, was weiß ich, irgendwie Wandhängerchen verkaufen oder Topfpflanzen und damit $500 verdienen innerhalb von 4 Wochen, ja auch alle betont langweilig. Also keiner, also aber offenbar freuen sie sich trotzdem drüber, also auch so betont langweilige Sachen zu machen, die wir natürlich, weil sie am Ende des Films nochmal ausdrücklich vorgestellt werden und wir haben gerade 90 Minuten das pralle Leben hier von Joel genossen und natürlich nochmal extra langweilig erscheinen, wenn dann am Ende kommt so und so gewinnt den 3. Preis beim Young Economist Wettbewerb für irgendwie 800 verkaufte Wandhaken mit einem Gesamtumsatz von $700 und man denkt sich, ja, uncool. Aber vielleicht war man damals noch leidensfähiger. Also mir widerstrebt das ja, also nicht widerstrebt, ich habe überhaupt keine Geringschätzung für Menschen, die, sagen wir mal, wirtschaftlich gepolter sind als ich und sagen, ich möchte auch nach dem Abi oder nach dem Highschool-Abschluss was machen, was mich später einfach wirtschaftlich weiterbringt, mir wirtschaftliche Sicherheit bereitet. Aber für mich ist das ja noch doppelt fremd, weil so hat sich mein Leben nicht entwickelt. Und damals, ich habe Abi gemacht auf dem Gymnasium mit einem humanistischen Bildungszweig. Das ist einfach, das war so weit weg. Also ich war umgeben von Leuten, die eben Sachen wie Altgriechisch im Leistungskurs nahmen. Und das hat irgendwie die ganze Stimmung dort geprägt. Keiner ist auf die Idee gekommen. Ich glaube, aus meinem gesamten Abi-Jahr haben 2 Leute BWL studiert und der Rest hat sonst was gemacht. Aber ganz weit weg von mir.
Es ist aber ja auch schon spannend, dass die Tom Cruise-Figur, also Joel Goodson, auch ein entsprechender Name, würde ich mal sagen an dieser Stelle, auch der ist, der relativ am Anfang des Filmes seine Freunde fragt, okay, ihr wollt also wirklich alle nur an diese Unis, weil ihr eben so super schnell 60.000 im Jahr verdienen wollt oder wie? Und die sagen, ja klar.
Ja.
Und das ist dann, glaube ich, der satirische Aspekt dieses Filmes, dass die Heldenreise des Tom Cruise-Charakters in diesem Film praktisch ist, zu lernen, dass es gar nicht darum geht, etwas mit Bedeutung zu machen, sondern einfach nur was zu machen, was einen Marktwert hat und was eben eine Nachfrage hat.
Ja. Kurz Cast and Crew, ein paar Worte dazu. Tangerine Dream hattest du bereits erwähnt, haben den Score beigesteuert, aber eben auch noch einige bekannte Musikerinnen und Musiker ihrer jeweiligen Popsongs. Ganz großartig, ich glaube 2, 3 werden wir davon auch bestimmt auch namentlich droppen in den nächsten Minuten, Stunden, Tagen, wie auch immer. Ansonsten tatsächlich hinter der Kamera ein auffallend unbekannter Stab, nämlich Regie und Drehbuch Paul Brickman, der nach diesem Film nicht mehr wahnsinnig viel gemacht hat. Also er hat wohl eine solide Hollywood-Karriere, aber eher als Autor und so, ich glaube, auf Regieseite nicht mehr wahnsinnig viel gerissen, hat unter anderem den Clint Eastwood-Film True Crime geskriptet, aber jetzt irgendwie keiner mehr, der maßgeblich in Erscheinung getreten ist hier nach Risky Business. Dafür aber eben vor der Kamera, wie gesagt, ein Who's Who des 80s-Films, Tom Cruise, Rebecca de Mornay in ihrer auch großen Durchbruchrolle, Joey Pants, Joe Pantoliano hast du bereits erwähnt, Richard Mazur, auch so ein 80s-Gesicht, Curtis Armstrong und Bronson Pinchot, die Nerds und ansonsten Gesichtsbekannte eben wie Nicholas Pryor und Janet Carroll als Tom Cruises Eltern, als Joels Eltern und einige andere Menschen, die man kennen könnte. Aber vielleicht auch deswegen auch ein Grund, ist zumindest meine Wahrnehmung, dass er hier so in hiesigen Breiten ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Keine Menschen, von denen man sagt, wow, ich gucke mir den Film nochmal an, weil der ist ja stargespickt. Ich weiß nicht, woran liegt's? Ist er zu 80er? Ist er zu sehr 83 in seiner Geisteshaltung, in den Werten, die er vermittelt, in seiner Comedy, in seinem Drama? Wie hast du es jetzt wahrgenommen als Generation Zieler? Zoomer,
als Zoomer Baby. Ich würde sagen, als Mensch wahrscheinlich, aber auch eher an der hinteren Kante der Gen Z. Ja. So, ich glaube, ich bin so diese Generation, die so auf dem Schnitt zwischen Millennial und
Gen Z. Für mich ist auch ganz schlimm, weil ich bin ja mit 79er Jahrgang nicht mehr so richtig in der Generation X, aber ich bin auch noch nicht richtig Millennial. Oder ich bin ein uralter Millennial, wenn man das irgendwie so ein bisschen dehnen würde.
Bei mir im Freundeskreis hat sich an vielen Stellen aber auch der Spruch Boomerfin eingebracht, weil ich, genau. Nein, ich glaube, was heißt das Problem? Ich glaube, wenn man so Jugendfilme als Jugendlicher guckt oder sie sich selber so beschreiben, dann möchte man, oder zumindest ging es mir da ja so, dann möchte man ja auch irgendwie eine Feier von Jugendlichkeit haben. Oder dann möchte man irgendwie das Gefühl haben, dass das Leben gar nicht so trist ist, wie es eigentlich ist. Dann möchte man irgendwie 15-, 16-Jährigen zugucken, die was richtig Großes machen, die eben eine Rockband gründen oder die aus sich selber hinauswachsen. Und das bietet lockere Geschäfte. Irgendwie bietet es das, aber irgendwie auch nicht. Weil so richtig als Gewinner geht hier ja auch keiner raus. Also ja, Tom Cruise hat sein Princeton-Stipendium bekommen. Mhm. Oder nicht sein Stipendium, aber ist jetzt bei der Princeton-Uni angenommen worden. Aber das war jetzt nicht der Moment, wo ich mir dachte, ja cool, du hast es geschafft. Sondern ich dachte mir, oh. Das wird ja alles ganz, ganz furchtbar werden. Vor allem mit diesem schönen Satz, Princeton can use a guy like Joel. Also ich denke, ja, ich glaube auch.
Ist so für mich eine der wenigen Handlungswendungen, wäre zu viel gesagt, aber sagen wir mal Handlungsentwicklung, die für mich tatsächlich eher so nach Teen-Comedy stinken ist, wenn er da hier von Richard Mazur als Mr. Rutherford besucht wird, während eben der Bordellbetrieb gerade läuft, so hoch im Gange ist und er dann eben Mr. Rutherford dann dort noch also der für Princeton quasi die Interviews führt und dann dort eben noch eine Nacht in diesem Bordell verbringt und danach offensichtlich den Entschluss fasst, ihm diesen Studienplatz zu geben. Das ist so eine der wenigen Handlungsbewegungen, von denen ich mir dachte, okay, das stinkt jetzt doch ein bisschen nach Teen-Comedy, will heißen, halte ich für nicht wahnsinnig nachvollziehbar.
Aber ich sag mal, die Implikationen davon, dass er diese Nacht da verbracht hat, waren die eigentlich düsteren. Ja. Weil ich mir so dann so dachte, okay, warum hast du diesen Platz wohl bekommen?
Ja, ich glaube, da trennt sich auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Man kann sich das angucken und sagen, aha, okay, der hat sich quasi da, also genau, dem wurde quasi Sex und irgendwie Freuden und eine Partynacht zugespielt. Und das erweichtert das Herz des härtesten Bürokraten. Andererseits kann man es eben auch sehen als irgendwie komplette Absage irgendwie an Werte, möchte ich mal sagen, Wertvorstellungen und Moralvorstellungen, moralische Überzeugungen der damaligen Zeit, die anscheinend nichts wert waren.
Es war ja wohl auch nicht das Ende, was Herr Brinkmann eigentlich haben wollte. Also so, es gibt einen Artikel, glaube ich, in der Variety, der heißt At 20 Risky is Still Frisky, wo sie so ein bisschen mit, Dana Harris hat den geschrieben, wo sie so ein bisschen reden darüber, was dieser Film eigentlich sein sollte. Und es sollte wohl ein wesentlich unhappigeres End werden, in dem Tom Cruise eben nicht das Princeton-Studium bekommt und auch mit Rebecca de Mornay keine Zukunft hat. Und ein paar Sachen davon haben sich in den finalen Filmen ja auch gerettet. Und ich denke mal, so düster, wie man es wahrscheinlich machen konnte, in einer, in Anführungszeichen, lockeren Teenie-Komödie, die so um Fahrwasser von Porgys schwimmen sollte. Und ich glaube, das ist halt auch das Hauptding. Es ist halt für eine Komödie zu wenig lustig und ich würde sagen, für ein Drama ein bisschen zu belanglos. Aber irgendwie macht genau das auch für mich auch den Reiz des Filmes aus, weil ich finde ihn auch sehr schön gefilmt. Ich mag den Score.
Er sieht fantastisch aus, er klingt fantastisch.
Ja. Und ich mag auch den grundsätzlichen Soundtrack, der hier verwendet wurde, aber es ist halt alles auch echt ein bisschen dreckig und schäbig, was wir hier sehen. Also, und das, ich glaube, da muss man Lust drauf haben. Weil das ist eben nicht der Film, den dir das Poster und auch die Inhaltsangaben versprechen. Also, weil dieses Poster mit Tom Cruise und der rosa Schriftart Risky Business und eben Rebecca de Mornay, die da auf dem Porsche drauf liegt, das ist das Cover, was ich kannte. Das verspricht dir ja einen komplett anderen Film, als du hier bekommst. Das verspricht dir vielleicht eine raunchigere Zurück-in-die-Zukunft-Variante oder sowas. Also, ne, weil ich finde wirklich, Tom Cruise ist nicht cool in diesem Film. Du willst der auch nicht sein, so als Jugendlicher, glaube ich. Also vielleicht irgendwann in der letzten halben Stunde, aber er ist ja, und das fand ich sehr interessant, er ist ja auch nicht die treibende Kraft hinter diesem ganzen Bordell-Business. Er muss ja wirklich von Rebecca de Mornay dazu gezwungen werden, dieses Business aufzumachen. Das passiert ja eben auch nur, weil sie, wie die Inhaltsangabe das etwas flapsig formulierte, den Porsche außer Kraft setzen. Ja. Was ja auch eine Szene ist, die, glaube ich, in anderen Filmen lustig gemeint wäre. Ja. Ich erinnere mich zum Beispiel in dem sehr furchtbaren Film Project X. Da gibt es halt eben auch eine Szene, wo Papas Audi im Pool versenkt wird. Und Project X meint das als lustige Szene. Mhm. Und bei Risky Business sitze ich davon und denke mir, oh Gott, der Arme.
Ja, ja, ja. Ich stimme dir in allen Punkten zu. Und trotzdem habe ich eben zu Beginn gesagt, Joel ist eine coole Figur. Also irgendwie auch verführerisch und irgendwie so. Man will so ein bisschen sein, so wie er. Ich gebe dir trotzdem mit allem recht. Nämlich insofern, dass du eben sagst, er ist eine sehr, sehr passive Figur. Er hat nie wirklich so das Zepter in der Hand. Er macht hier nicht die Moves, sondern eben andere für ihn. Und er schwimmt irgendwo mit und sonnt sich darin. Alles eben sehr richtig. Aber durch die Besetzung eben mit Tom Cruise, dass er eben so diesen sehr, sehr leichtfüßigen Charme hat, diese Möglichkeit, einem eben den Kopf zu verdrehen durch seinen Knackapfelgrinsen und so. Und dadurch, dass er eben dann immer eine Fluppe im Mundwinkel hat später oder Sonnenbrille auf und auch die Sprüche und Gesten von anderen adaptiert und sich zu eigen macht, lasse ich mich eben dann doch dazu verführen, zu sagen, so, ja, irgendwie hat er sich das dann auch anscheinend verdient. Ja, ist doch schon richtig, dass er da ist, zumindest wo er hin wollte, wenn es auch jetzt nicht meine Vorstellung ist von, sagen wir mal so, Zufriedenheit im Leben, ja. ansonsten, ja, total, also ich finde, du hast gut auf den Punkt gebracht, auch dieser Bruch mit dem, was einem das Marketing vermittelt, vielleicht das Filmposter, die Tatsache, dass er eben da mit dem Porsche durch die Vorstadt cruist und, und auch, dass das eben so die grundsätzliche Prämisse ist des Films, der grundsätzliche Story-Ansatz und eben dem, was wir dann da kriegen, dass eben der Porsche da nicht in der schicksten Gegend parkt, sondern eben an diesem ollen Steg, da sind die New York, am Hudson River wahrscheinlich.
Chicago
ist es. Chicago, ja. Und dann eben dort im Wasser versinkt und alles ist so ein bisschen schäbig und man kann mit einem noch so teuren Auto irgendwo hinfahren. Am Ende ist man eben doch das mittelmäßige Softeis mit seinem irgendwie nerdigen Kumpels, oder? Ich finde, der Film profitiert unglaublich von diesen Brüchen. Und das, also eben auch Joey Pants, also als Guido, dass er eben nicht dann tatsächlich sich so mit irgendwelchen großen Berufskriminellen anlegt, sondern eben auch mit Guido an jemanden gerät, der halt wirklich der schmierigste Schmierlappen ist überhaupt und einfach auch nur so eine kleine, unwichtige Wurst und ausgerechnet von dem dann am Ende ausgenommen wird, wo du nicht mal sagen kann, ja, okay, die organisierte Kriminalität hat mich eben niedergemacht, gegen die hatte ich keine Chance. Nee, es ist dann eben auch noch so ein Wanst, wie wir gesagt hätten in der Schulzeit, wie Guido, der irgendwie wahrscheinlich selber von anderen Leuten ständig oben als auf den Deckel kriegt. Also das ist schon toll, finde ich tatsächlich, diese Brüche.
Wie du schon gesagt hast, die Rolle, die Joe Pence seine ganze Karriere eigentlich spielen sollte.
Ja, ja.
Der zu klein gekommene Kriminelle.
Ja. Er spielt auch eine kleine Rolle in Running Scared, über den wir vor ein paar Wochen bei Spielfilm gesprochen hatten, in unserer Peter Himes-Retrospektive. Und das ist im Grunde fast die gleiche Rolle.
ich hatte halt auch vor ein paar Monaten Bound gefesselt in meinem Filmkritik-Seminar gezeigt. Ja. Und das ist ja genau die Rolle auch wieder. Joey Pence wertet jeden Film auf. Und Sopranos ja auch ähnliche Sache, die er da gemacht hat. Aber allgemein alle Szenen mit ihm sind natürlich toll. Vor allem auch diese Nähe, die Guido zu Joel herstellen möchte. Mhm. Und man sich auch immer denkt, ich möchte gar nicht, dass du so vertraut mit mir redest, ja. lieber Zuhälter. und die großartige, ich sag mal, Vorgartenverkaufsszene aus dem Laster heraus. Also das ist einer der Momente, wo ich wirklich auch sehr laut gelacht habe.
Nee, der funktioniert als Comedy auch ganz gut. Also auch mit dieser Glaskultur, die es immer wieder zu retten gilt, die immer wieder entführt wird, gestohlen wird.
Und dann, dieses blöde Ei,
ja, dieses das Ei, ist auch, und dann am Ende so einen Riss hat. Und da auch kurze Comedy-Beats sind auf jeden Fall dran, ja.
Ich weiß nicht, ist es ein Hintersinn, was heißt Hintersinn? Ist es, glaube ich, ein subtilerer Humor, weil man, ich will sagen, ja auch wirklich darauf achten muss, was die Charaktere sagen. Der Payoff zu dem Gag mit dem Ei ist ja praktisch, dass uns den Film die ganze Zeit als so ein Unikat präsentiert wird, also als was ganz Wichtiges. Und dann sagt der Vater eben ganz am Ende, ach, weißt du was, Schatz, wir kaufen einfach ein neues. Und das packt ja auch nochmal so die Sinnlosigkeit dieser Handlung komplett zusammen.
Ja.
Und das, ich glaube, das mag ich an lockere Geschäfte, dass der Film es schafft, mir für 80 Minuten das als wirklich sehr, sehr dramatisch zu verkaufen und sich zu denken, oh Gott, dem wird das Haus ausgeräumt und das Ei ist weg. Und man dann merkt, es wäre wahrscheinlich überhaupt kein Problem gewesen. So, also Joe hätte sicherlich ein bisschen Ärger bekommen, aber
Es ist natürlich, ich finde es sehr smart, dass der Film einen zu Beginn und auch das ist inszenatorisch, finde ich, toll gelöst, wenn die Eltern da quasi die vierte Wand durchbrechen und in die Kamera sprechen mit Joel. Also SchauspielerInnen blicken in die Kamera, John Carroll, Nicholas Pryor und reden eben mit Joel und geben ihm Anweisungen, was er nicht zu tun hat während ihrer Abwesenheit. Und das ist im Grunde halt wirklich komplette Banalitäten sind, wie irgendwie passt auf das Glasei auf. Aber noch wichtiger, benutzt meine Stereoanlage nicht. Und natürlich das Erste, was Joel tut, ist die Stereoanlage voll aufdrehen und hier zu Oldtime Rock'n'Roll von Bob Seger seinen, ich glaube, einen Tanz zu vollführen, eine Solo-Nummer, für die der Film auch mit bekannt ist. Also selbst Menschen, die Risky Business nicht geguckt haben, kennen wahrscheinlich diese 30 oder 50 Sekunden. Und genau das eben zu machen und einem erstmal eigentlich zu suggerieren, ja, das könnte eigentlich eine x-beliebige Teen-Comedy jetzt werden, wie ihr sie schon mehrfach zuvor gesehen habt, nur um dann in sehr viel düstere, melancholischere Richtung zu gehen und einem eben auch Sachen zu zeigen, von denen man denkt. Und ich glaube, wie gesagt, ich glaube, manche Leute nehmen Anschluss daran und schreiben den Film vielleicht auch ab, möglicherweise Dinge zu zeigen, von denen man sagt, okay, nee, damit habe ich jetzt eigentlich nicht gerechnet. Also ich finde, wird das spätestens klar, dass es nicht der Film ist, den ich erwarten könnte nach den ersten 10, 15 Minuten, wenn er der diesen Porsche aus der Garage fährt. Und ich finde auch, das ist inszenatorisch großartig, wenn dann einfach die Musik, also dieses Gitarren, dieses Bassriff da, glaube ich, ausspielt und ihm dann der Motor abschmiert. Ne, hat wahrscheinlich keine Automatik, sondern irgendwie falsch schaltet und den Motor erstmal abwirkt. Und die Musik auch dann
das,
aussetzt.
Das ist so uncool. Auch das kommt ja an einem dramaturgisch wichtigen Punkt nochmal wieder. Allgemein, wenn man den Film dann zum zweiten, dritten Mal guckt. Der Film ist schon sehr, sehr gut da drin, wie eher, sag ich mal, klassisches Hollywood-Handwerk, so in den ersten 15 Minuten uns alle Cues zu liefern, mit allem, was dann später eben nochmal wiederkommen wird. Also sei es, wie du gerade schon gesagt hast, die Stereoanlage, das dauert dann nicht den ganzen Film über, das kommt sehr schnell, aber eben, genau, das Geld, was da ist, was uns ja auch erst verkauft wird als, okay, Tom Cruise hat jetzt diese $150 für die Woche, wir lernen aber, nein, da ist unendlich Geld verfügbar, weil sie eben alle irgendwelche Bonds in the Bank haben, auf Deutsch etwas flapsig übersetzt mit, ich habe Papiere auf der Bank. Und auch der Porsche, du hast gerade gesagt, das ist so uncool. Es ist ja nicht mal eine Statusaufwertung, dass Tom Cruise diesen Porsche hat. Weil ich glaube, in einem anderen Teenie-Film, vielleicht auch ein paar Filme, die später gekommen wären, sag ich mal, man kennt ja diese Szene. So Jugendliche fahren mit einem coolen Auto durch die Gegend und nehmen Mädels mit. Ja. Ich musste da auch an diese Simpsons-Folge denken, wo Bart den gefälschten Ausweis hat und sie zur World's Fair nach Kentucky fahren.
Ja, richtig.
Und
aber sehr schön,
auch,
ja.
Und auch hier fahren sie zwar durch Chicago, aber die Mädels, die man mitnehmen möchte, haben halt auch nur so einen verächtlichen Blick für den Porsche übrig. Mhm. Und dann sind da noch so zwei Dödel bei ihnen an der Ampel und sagen, ah, guck mal, zwei Jungs und Papas Porsche.
Ja, ja. Und das Setup ist also eben typisch wie so eine x-beliebige Teen-Comedy. Genau. Ich meine, die Mutter hat einem nur kurz vorher gesagt, nicht pass auf mein Glasei auf, sondern du darfst nur mein Auto fahren, nicht den guten Porsche von Papa. Und was macht natürlich Joel als erstes? Er nimmt den Porsche. Aber die Erwartungshaltung so von wegen, haha, jetzt zeigt das seinen Eltern mal und irgendwie zieht hier eine coole Nummer ab, wird eben sofort abgewürgt und fast schon auf deprimierende Art und Weise umgekehrt in dem Moment, in dem er dann eben den Motor abwürgt beim Herausfahren aus der Garage. Toll.
Genau, es gibt hier einfach es gibt schon große Momente, aber sie werden nicht als groß verkauft. So, es gibt hier keine Momente so, wo Jugend transzendiert, also wo man so das Gefühl hat, ja, hier wird diese Person zu einem anderen Menschen, hier erlebt sie was. Ich, so vergleichbar vielleicht mit sowas, wir haben ja auch mal vor Jahren über The Perks of Being a Wallflower gesprochen. Ja. Es gibt hier eben nicht eine Szene, wo man durch einen Tunnel fährt und dabei Heroes hört. Und ich denke, man ist hier gerade Teil von was ganz, ganz Großem. Oder den Film, den ich vorher gesehen habe, vor Risky Business, wie ich wahrscheinlich auf den Film gekommen bin, ist The Girl Next Door.
Ja.
Das quasi Remake oder das Remake im Geiste dieses Filmes mit Emile Hirsch und Eliza Cuthbert, wird sie so ausgesprochen, ich hoffe, unter anderem. Und Timothy Oliphant in der Rolle von Joey Pants. Und das ist schon ein wesentlich verführerischer Film. Also das ist auch der voll klassischeren Teenie-Komödien. Emile Hirsch ist von Anfang an ein cooler Junge. Mhm. So ist ja auch ein sehr gut aussehender junger Mann, wo man sich auch fragt, warum wirst du eigentlich gemobbt auf der Schule? So, das erscheint mir ein bisschen unrealistisch. Aber der begreift auch dieses ganze Pornofilm-Business ja vor allem als einen kleinen Gag. So als sowas, wo man so ein bisschen pikiert drüber schmunzeln kann. Und vor allem ist es ein Film über einen coolen Jugendlichen, der eigentlich noch cooler wird im Laufe des Filmes. Und ein paar lustige Shenanigans macht, wie eben mit seinen beiden Kumpels, einer ja gespielt von Paul Dano in einer sehr frühen Rolle, mal nach Las Vegas zur Porno-Convention fährt. Und das ist eben vor allem auch lustig und aber auch so ein bisschen abenteuerlich. Und man denkt,
Den habe ich damals.
Das würde ich auch gerne machen.
Den habe ich damals bei Erscheinen in der Sneak gesehen. Der hat mich so unangenehm angefasst. Und ich glaube, es war deswegen, weil Elijah Cuthbert, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, eben, ich glaube, wenn ich mich richtig daran erinnere, das ist jetzt über 20 Jahre her, es wird ja nicht nur suggeriert, sondern auch, einfach auch faktisch festgestellt, dass sie eben in irgendwelche Drehs, Porno-Drehs involviert war und eine Affäre hat mit Timothy Olyphant, der aber 15, 20 Jahre älter ist als er, und ich dachte mir, wann soll das denn stattgefunden haben, als sie 14 war oder 13 oder, weil ich glaube, sie spielt eine Teenagerin und es wird irgendwann mal gesagt, ja, wir hatten vor ein paar Jahren mal was, ich denke mir,
Ja, durchaus, The Girl Next Door ist kein Film, der auch überhaupt irgendeine Perspektive einnimmt zum Thema Sexwork und Pornografie.
Ja, ich glaube, Risky Business fasst einen in der Hinsicht ein bisschen weniger heftig an, weil die eben alle ungefähr im gleichen Alter sind. Selbst jemand wie Joey Pants ist eben nicht so ein alternder Mobster, der da kommt und sagt, komm her, du weißt, was Papa mag und so. Also, sondern er ist ein paar Jahre älter als Rebecca de Mornay und Tom Cruise, aber eben auch kein alter Sack. Und ich glaube, das macht es alles so ein bisschen, möchte ich sagen, harmloser, aber leichter gutierbar.
Und es ist halt eben, ich glaube, schäbig ist das, wo man heute ein Trinkspiel mitspielen kann, aber die Rebecca de Mornay-Figur ist jetzt ja keine Figur, die dafür da ist, damit Tom Cruise an ihr wächst. Ja. Und es geht ja auch nicht darum, dass Joel Lana da irgendwie befreien will aus dem Sumpf oder sowas, was ja durchaus der Plot von The Girl Next Door ist, wo Emile Hirsch immer sagt, ach Mensch, ich weiß gar nicht, wie sie heißt in dem Film, aber Mensch, Du bist doch eigentlich viel zu gut dafür und sei doch lieber meine Hausfrau, das wäre doch viel cooler, das wäre doch viel besser. Das ist ja gar nicht Thema.
Nein. Ich finde auch Ladas Figur tatsächlich sehr, sehr, mittlerweile auch so ein Klischee und totgeredet, aber irgendwie so von starken Frauenfiguren zu sprechen, aber mir ist das Wort ehrlich gesagt der Begriff niemals in den Sinn gekommen, weil es für mich vollkommen selbstverständlich war, dass sie eigentlich immer Kontrolle hat über die Situation.
Ja.
Selbst wenn Guido da ist, merkt man, im Grunde ist sie ihm intellektuell überlegen und er mehr von ihr abhängig als sie von ihm. Denn ich meine, sie ist eine wunderschöne, sehr erfolgreiche junge Frau und er ist nur ein kleiner Schmierlappen. Und Tom Cruise eben als Joel, jemand, der überhaupt nicht weiß, wohin es mit seinem Leben gehen soll. Also ich habe ihre Autorität eigentlich in jeder Szene niemals in Frage gestellt. Und die stellt sie immer wieder unter Beweis. Also ich selbst, wenn als hier Joel sagt, sich mit Mr. Rutherford von Princeton unterhält und sagt, hey, geh mal bitte raus, sagt sie, ja, wieso ist es denn so eilig? Ich räume mir doch nur um.
Sie ist ja eigentlich auch wirklich die reine Geschäftsfrau.
Ja, ja. Und sie provoziert immer wieder.
Weil ich finde das auch sehr spannend, so in dieser Mr. Rutherford-Szene ist dann Tom Cruise ja der sich dann in den Keller verzieht, um wieder mit seiner Modelleisenbahn zu spielen. Also wahrscheinlich ist es die seines Vaters, aber dass er dann so wieder in das Kindliche zurück muss. Also als er vielleicht sogar fast schon merkt, ich kann noch gar nicht Erwachsener spielen. Weil ich meine, das ist ja das, was er die Woche über gemacht hat. Er hat erwachsen gespielt und das hat überhaupt nicht funktioniert. Weil eben alle sofort durchschauen, das ist nicht dein Porsche, Junge. Also das ist Papas Porsche. Das ist auch nicht dein Haus. So, Das ist auch eine wunderbare Szene, wenn Lana eben das erste Mal in dieses Haus kommt und Joel ja noch so tut, als wäre das sein Haus, und wir überall diese Familienfotos sehen und ich mir auch denke, ja, das ist auch so, man fühlt sich vielleicht auch etwas unangenehm ertappter hier und da.
Ja, natürlich, so, es ist ein Cosplay, es ist Teenager spielen eben Erwachsene und es ist eben, einigen gelingt es sehr gut und Lana gelingt es eben sehr, sehr gut, aber Joel, egal was er tut, er wächst eben nicht heraus aus dieser Rolle des kleinen Jungen oder des Jungen, der irgendwie immer noch Angst davor hat und da, insofern ist ja auch dieser Albtraum, den er ganz zu Beginn des Films hat, programmiert definiert für seinen gesamten Charakter, indem er, egal über was er träumt, am Ende immer in so einer Prüfungssituation Angst ist und Angst davor hat, irgendwie einen Test nicht zu bestehen und zu versagen und seine Eltern zu enttäuschen. Und ich finde das sehr, sehr spannend tatsächlich.
Ich mag auch die Sexszene zwischen Joel und Lana sehr gerne. Also das ist, also erstmal, weil der Score natürlich auch super ist, weil es alles... Und ich glaube, weil es auf der perfekten Kippe ist, man kann das sehr, sehr ernst nehmen, aber man kann es eben auch als Übertreibung sehen.
Ja.
Wie die Terrassentür auffliegt und auch wie dann der im Fernseher die Amerika-Flagge zu sehen ist, während die beiden sich auf dem Sessel vergnügen.
Ja.
Und das sind dann für mich die, glaube ich, eindeutig als irgendwie satirisch lesbaren Aspekte des Films.
Voller Brüche, dieser Moment ist fantastisch. Ich glaube tatsächlich, viele Menschen, die den Film gucken, ich rede mal irgendwie ein gemutmaßtes Publikum herbei, vielleicht gibt es das ja auch gar nicht, aber ich kann mir vorstellen, viele Menschen gucken heute drauf und denken, ist ja komplett lächerlich, aber ich glaube, das ist alles so intendiert, alles im Sinne des Erfinders tatsächlich, weil weil du hast ja bereits erwähnt, das ist, die steckt so voller visueller Raffinesse und mit einem tollen Score und dann eben hast eben doch diese Brüche, die es dann wiederum satirisch oder fast parodistisch machen, auch dass er sich hier als Alias Ralph nimmt, also einen der nerdigsten Namen überhaupt und sie dann eben auf ihn zukommt mit Are you ready for me, Ralph? Ist einfach so, so lustig in sich, also das muss man einfach auch, also ich denke mal, das muss man doch auch sehen, dass da eine gehörige Portion Satire drin steckt. Und gleichzeitig ist es total, finde ich, sinnlich und erotisch. Also nicht nur der Kuss zwischen den beiden oder dass sie plötzlich nackig ist und er bald auch, aber eben auch von den Bildern und vom Score. Das ist ein unglaublich sinnlicher Moment, der ist toll.
Da ist er dann auch erstaunlich smooth irgendwie so in der Herangehensweise, sage ich mal. Also ich finde, also da, das hat mich dann jedes Mal überrascht mich, dass wie selbstbewusst er sich dann doch der Lana-Figur nähert.
Es ist, er wurde für mich ein bisschen schwer greifbar, weil, wie gesagt, in so vieler Hinsicht ist er so unreif und unsympathisch, was eben auch so die Werte sind, die, nach denen er strebt. Wobei, ich weiß nicht, ob seine eigenen sind, sondern eben, ob er einfach nur genau Talking Points und Werte einfach von anderen adaptiert und für sich annimmt und denkt, ja gut, dann muss ich eben genauso verfahren. Aber es gibt schon ganz viele Augenblicke, in denen ich auch dachte, nee, eigentlich ist Joel echt ein netter Kerl. Ich finde zum Beispiel seinen Umgang genau. Hier mit dem Sexworker da mit Jackie, den er über eine Anzeige dann anruft, von dem er natürlich mutmaßt, ist seine Frau und dann steht eben dieser...
Es ist ja nochmal vertrackter. Sein Kumpel ruft ihn ja an, der Miles.
Natürlich.
Und das ist nämlich, glaube ich, auch nochmal der Punkt, der einen vielleicht selber, wenn man Teenager ist, upturnen kann an diesem Film, dass das eben auch alles keine Freunde sind.
Ja.
Also, dass man wirklich das Gefühl hat, ihr hängt auch nur miteinander rum, weil ihr wahrscheinlich Nachbarn alle seid und weil man eben in der Schule... Ich will nicht sagen, seine Freunde sich nicht aussuchen kann, aber du bist da eben mit einfach Leuten zusammengesperrt und mit denen bist du dann befreundet. Und der Film, finde ich, macht das sehr klar, dass sie sich eigentlich alle überhaupt nichts zu sagen haben und sich sehr viel gegenseitig in die Pfanne hauen, beziehungsweise Joel halt, der ist wahrscheinlich als Schwächster in der Rangordnung, der in die Falle gehauen wird. Und Miles ruft eben diese Escort-Anzeige an und stellt sich dann als ein Transvestit heraus oder ein... Man weiß es nicht so richtig, also so von den visuellen Cues wahrscheinlich ja schon.
Ja, es spielt keine wirkliche Rolle. Ich glaube, was eine Rolle spielt, ist das nicht, was du gerade beschrieben hast für die Figurenzeichen von Joel, ist eben, dass er in der Lage ist, irgendwie seinen Platz in der Hackordnung einzunehmen und sich da auch zu fügen bis zu einem gewissen Punkt. Das macht ihn, ich möchte nicht sagen, unbedingt sympathisch, aber erträglicher. Aber ich finde zum Beispiel sein Umgang eben mit Jackie, die sich eben als Mann entpuppt, ist fast vorbildlich gut für jemanden seines Alters.
Ja,
also
auf jeden Fall.
Es wird nicht wie...
Und auch für die 80er.
Ja, ja, genau. Ich wollte gerade sagen, weil du Porkys erwähnt hast. Also das wäre tatsächlich für Porkys oder Filme wie American Pie oder wie hießen diese 80er-Streifen? Diese israelischen?
Eis am Stiel. Achso.
Oder zum Beispiel der Eis am Stiel-Reihe. Wäre das ein typisches Trittbrett, um zu sagen, okay, und jetzt machen wir ein paar Transenwitze. Und der Film macht das eben nicht. Und ich glaube tatsächlich, es ist zugunsten des Films, aber eben auch der Figurenentwicklung von Joel.
Voll. Und auch da ja wieder auch so dieses leicht paternalisierende von der Jackie-Figur, die dann so schön sagt, ja, ich habe hier die Nummer für dich, die alle kleinen White Boys wollen. Also so Joel ist schon die Figur, die eigentlich von jedem anderen Charakter in diesem Film durchschaut wird, bis er dann ja irgendwie doch die Wandlung durchmacht. Mm. Also es gibt dann ja kurz vor Ende des Films eben den Moment, wo er dann zur Gartenarbeit verdonnert wird, diese Sonnenbrille aufhat und sich die Zigarette anzündet und man das Gefühl, okay, das ist jetzt ein anderer Mensch geworden. Mm. Also so jetzt ist hier ja irgendwie auch jemand, der komplett abgeschlossen hat, ich will nicht sagen mit seinem Leben, aber der hier ja noch der Meinung ist, okay, ich hab's versaut. Ich bin aus dem jungen Entrepreneurs-Club geflogen, ich bin nicht ganz von der Highschool geflogen, aber wirklich so kurz davor, weil ich eben auch auf die Krankenschwester täglichen Angriff vorgenommen habe.
Ja. Das ist auch sehr lustig tatsächlich.
Ja. Genau. Und dann wendet sich ja doch alles wieder zum Guten. Ich glaube, da ist er dann wirklich ein anderer Mensch geworden und eben ein Guy, den Princeton gebrauchen kann.
Mhm. Ja. Wir haben uns im Vorgespräch ein bisschen unterhalten, was mir gerade einfiel, noch über Tom Cruises frühe Rollen und dass er da eigentlich in vielen der Stoffe, in denen er die Hauptrolle spielte, eben immer so einen Mentor über oder bei sich hat. Sei es Farbe des Geldes, sei es Top Gun, sei es jetzt fällt mir kein Dritter ein.
Cocktail
mit Sicherheit.
Farbe des Geldes,
Top Gun vielleicht ein bisschen weniger, aber so, sagen wir mal, so bis Tage des Donners. sowas, wo das dann auch ein Ende nahm und er einfach eben aus dieser Rolle, auch aus diesem Alter vielleicht auch herausgewachsen war, wo man sagen konnte, okay, da kommt so eine quasi seniorige, autoritäre Figur, die ihm, die über ihm steht. Aber hier in dem Falle ist das tatsächlich, also in diese These, dass sich das alles in so eine, nicht Schublade, aber vielleicht eine Tom Cruise-Ära einsortieren lässt, passt eigentlich auch diese Lana-Figur ganz gut, ehrlich gesagt, weil ich habe das Gefühl, sie ist so eine Art, nimmt so eine Art Mentorenrolle für ihn ein, weil es gibt mehrere Szenen, in denen sie ihm sehr eindeutige Anweisungen gibt und er eigentlich so sich mitten im Selbstfindungsprozess befindet, wie es die meisten Teenager tun. Das geht ja nicht mit 13 los, es wird 15 zu Ende, sondern durchzieht einen wahrscheinlich bis zum Alter von 18, 19, 20 oder so, dass man auf der Suche nach sich selbst ist, ihm immer Anweisungen geben muss, wie hier. Geh doch zur Schule, mach mal dies, mach mal das. Also er ist um ganz andere Sachen besorgt, wie dass sie zum Beispiel seine Wohnung ausräumt und sagt irgendwie einmal sowas wie hier, aber hier, bitte nichts klauen, während ich weg bin. Und sie sagt, hier komm, lies mal deine Bücher, Junge. Ab zur Schule.
Also es gibt von Roger Ebert eben zum Erscheinen von Tage des Donners, da identifiziert er so neun wichtige Punkte des Tom Cruise-Films. es ist sehr spannend, so, weil ich glaube, dass das Risky Business so gesehen, das können wir jetzt natürlich retrospektiv nur sagen, glaube ich, den Grundstein für viele Sachen gelegt hat. Ein paar Sachen hast du gerade auch schon erwähnt. Also es gibt eben natürlich den Tom Cruise-Charakter, der eigentlich schon der Beste ist, aber der eben noch besser werden kann. Mhm. So, und darum geht's jetzt in diesem Film. Und man könnte hier natürlich schon sagen, dass Joel natürlich eigentlich der in Anführungszeichen gute Unternehmer ist oder der Unternehmer, der wirklich Erfolg haben wird am Ende, weil er verstanden hat, dass man nicht mit dem Kapitalinteresse gleich reingehen darf, man muss es verkleiden. Also man muss eben sagen, man will eigentlich was ganz anderes. Wie er am Ende ja auch sagt, dass er in Human Fulfillment sich betätigt. Und eben nicht wie seine Freunde, die nur Geld machen wollen. Er sagt ja, nee, man muss auch was leisten. So, dass das, was man leistet, sehr halbseiden ist oder natürlich auch nur ein Vorwand ist, das kann man dann vielleicht selber zum Schluss kommen im Laufe dieses Filmes, aber das würde ich sagen, passt ungefähr. Ist natürlich einfacher, in sowas wie Top Gun oder so zu durchschauen, wo man weiß, okay, der ist schon der geilste Flieger und jetzt geht's nur darum, dass er auch ein bisschen mehr Rücksicht auf die anderen nimmt. Dann gibt's eben die Mentorenfigur und es gibt eben auch die Superior Woman. Und das ist, glaube ich, eher Lana, weil es ist immer eine ältere Figur in diesen Tom Cruise-Filmen. Sie ist auch größer als er, von der er auch irgendwie was lernen kann. Meistens Demut oder eben Zusammenarbeit. Und du hast schon recht, wahrscheinlich ist Lana hier eher die Mentorenfigur. Ich habe mich halt kurz gefragt, ob nicht Guido auch so ein bisschen Mentorenaspekte hat, weil er ihm ja auch so ein paar Straßen-BWL-Tipps gibt. Wie eben, er nimmt niemals einem Mann seine Versorgungsquelle. Wir leben in einer wirtschaftlichen Krise. Dann gibt es eben eine Craft, also ein Handwerk, in dem hier bestanden werden muss. Es gibt eine Arena, in der das Ganze stattfindet. Die Arcana, also irgendwie ein geheimnisvolles Wissen, was weiter transportiert wird. Ein Trail, also den klar erkennbaren Weg, den die Figur ziehen muss. Und den, würde ich sagen, hat Risky Business nicht so richtig. Also es ist schon ein Dreiakter, der sich aber nicht so anfühlt. Und es gibt einen Proto-Enemy, also einen Feind, den wir erst als Feind wahrnehmen, der dann aber ein Freund wird. Also Iceman in Top Gun oder die Carrie Elvis-Figur, nee, nicht die Carrie Elvis ist ja am Ende der Schurke, die John C. Reilly-Figur in Tage des Donners. Ja. Und dann gibt's zum Schluss den echten Feind. Wie halt die Russen in Top Gun oder eben Carrie Elvis in Tage des Donners.
Die Russen, die als solche benannt werden in Top Gun.
Genau.
Ja. Nee, die Enemy has attacked, ja. Ja.
Und man findet viele Sachen hier ja schon tatsächlich da drin. Und das fand ich eben sehr spannend. Es ist schon ein kleiner Vorgeschmack auf das, was Tom Cruise dann später machen würde. Ich glaube, wichtig ist halt hier, weil du hast ja die All-Time-Rock'n'Roll-Szene schon angesprochen. Die ist wahnsinnig ikonisch und ist, glaube ich, auch die Szene, die man kennt aus diesem Film. Ich habe viel gelesen, oder nicht viel gelesen, also ich habe in ein paar Rezensionen und auch ist Think Pieces zu dem Film halt gelesen, dass die auch wohl sehr, sehr wichtig für den Film ist, weil sie diese Figur so begreifbar macht. Also weil sie diese Figur auch irgendwo verletzlich macht und den sehr attraktiven Tom Cruise plötzlich auf ein für uns verständliches Level runterhebt. Ja. Weil wir alle die Situation kennen, dass wir vielleicht allein zu Hause sind und Musik aufdrehen, die wir mögen, die vielleicht auch ein bisschen uncool ist und ein bisschen dazu abhotten.
Ja.
Und da ist der Film ja auch, das macht der Film viel und das fand ich auch sehr spannend. Also wie häufig, wie ihn sitzen, wie er irgendwelche Microwave-Dinners isst, die er auch nicht zubereiten kann anscheinend.
Ich finde die Szene tatsächlich spannend, also weniger aufgrund ihrer vordergründigen Reize wie, hey, guter Rocksong und professionell inszeniert und sehr treibend und irgendwie die Handlung befördernd, sondern einfach auch aufgrund der Fragestellung, wie wäre die Wirkung dieser Szene gewesen, hätte man eben nicht Tom Cruise gecastet, sondern eben jemand, der ein bisschen weniger offensichtlich cool wirkt oder irgendwie konventionelle Schönheitsstandards erfüllt und auch vielleicht ein bisschen weniger athletisch ist, weil Tom Cruise macht unglaublich viel daraus. Ich meine, klar, das hätte man auch im Editing kaputt machen können. Man sagt einfach irgendwie seitens hier des Regisseurs Paul Brickman, wir nehmen immer die schlechtesten Takes und lassen ihn als kompletten Trottel dastehen. Aber Tom Cruise macht einfach, zumindest so wie es geschnitten und inszeniert ist, aus einer Szene, die dafür prädestiniert ist, irgendwie so ein bisschen peinlich zu sein, so ein bisschen cringe zu sein, sich das anzugucken, zu denken so, ja, ich weiß, klar, wir machen das auch, wie du schon sagst, wenn wir irgendwie mal oder wenn wir früher mal alleine zu Hause waren und irgendwie die Stereoanlage und das Schnapsregal für uns hatten. So. Aber bei uns sieht es eben nicht so cool aus und hat eben schon mal richtig gute Moves drauf, bis auf den letzten, wo er sich dann auf die Couch wirft und dann irgendwie ab die Couch bumst.
Und so zappelt, ja.
Was dann eben auch schon so ein bisschen lächerlich ist. Aber bis dahin ist so der einzige Moment, vor dem ich dachte, ja, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen doof, aber davor dachte ich mir, wow, Spagat, nicht schlecht, hätte ich nicht gekonnt. Also selbst da ist er cool. Und wie gesagt, das sind halt so, ich finde, der Film hat immer diese Brüche, einfach diese Momente, in denen er meine Erwartung untergräbt an so Stereotype, standardisierte, aus tausend einem anderen Film dieser vermeintlichen Schubladen bekannten Stoffen, die mich dazu verleiten zu lassen, ich weiß jetzt zu denken, ich weiß jetzt mehr oder weniger, was kommt. Und dann macht der Film einfach was anderes. Und deswegen finde ich auch Rescue Business so spannend tatsächlich. Also es hat echt lange gedauert. Ich habe den Film als relativ junger Mensch gesehen. Ich würde mal sagen, im jungen Teenageralter. Und den auch so abgetan als etwas, was ich, muss ich ganz ehrlich sagen, anno frühe 90er, einfach nicht begriffen habe. Ich habe den Film geguckt und dachte, ja. Ich glaube, mein liebster Tom Cruise-Film damals war Legende. Und ich glaube, Rain Man und Color of Money mochte ich auch ganz gerne. Auch die waren mir fast schon wieder zu erwachsen. Aber Legende fand ich toll, Anfang der 90er. Auch weil er mich als Kind so relativ frühen Alter gegruselt hat. Aber ich habe Risky Business damals geguckt, Lockere Geschäfte, und dachte, ich kann damit nichts anfangen. Deswegen, ich habe den Film jetzt auch 30 Jahre lang nicht gesehen und habe ihn jetzt vor kurzer Zeit gesehen und dachte, ich muss mit dir darüber reden. Der ist großartig.
Ich habe mich auch sehr gefreut, weil es passt überraschend gut auch irgendwie in das, worüber wir so die letzten Jahre geredet haben. Also weil wir haben unter anderem auch über American Gigolo geredet, auch irgendwie einen tiefen 80er-Film.
Maßgeblich, ja.
Auch ja wahrscheinlich eine Star-Making-Rolle, aber interessanterweise ja auch ein Film, wo wir beide gesagt haben, jo, da sitzt Richard Gere am Anfang in diesem, ich glaube, es ist auch ein Porsche, und man weiß einfach, ja, das ist genau jetzt ein Filmstar. Und das ist bei Tom Cruise in diesem Film ja noch nicht ganz so. Man ist einfach, glaube ich, das ist ein wahnsinnig kompetenter Darsteller. Wir haben über Wolf of Wall Street geredet, wir haben über The Counselor geredet, also auch sehr über so Exzessfilme, über hässliche Exzessfilme, die auch aus ihrer Vulgarität irgendwie was machen, was auch deren Punkt ist. Ja, ich habe mich auch riesig gefreut, weil es, wie gesagt, ein Film ist, den ich dunkel abgespeichert hatte, als dass ich ihn mal gesehen habe. Aber lustigerweise habe ich mich nur an die ersten 5 Minuten erinnert.
Mit dem Albtraum, mit dem Test.
Genau, also ja, ich habe mich tatsächlich an diese Duschsequenz erinnert. Ich glaube, viele gute 80er-Jahre-Filme beginnen mit Duschsequenzen.
Ja, Dress to Kill, einer meiner Lieblingsfilme zum Beispiel.
Ich wollte sagen, Dress to Kill und bestimmt auch noch andere Filme. Und ja, ich erinnerte mich noch an dieses bitte die Anlage nicht anfassen und den Bass nicht so hochdrehen. Ja. Ich fand lustig, dass du Tom Cruise gerade so allgemein, wie man ihn als Jugendlicher wahrgenommen hat, nochmal angesprochen hast, weil ich natürlich so anfing, mich mit Filme zu interessieren, als Tom Cruise gefühlt richtig unten durch war. Also so 2008, 2009, ja. Das war natürlich schon nach dieser Couch-Spring-Nummer.
Genau, ich bin so verliebt, aber, Oprah, guck mal, ich und Katie, genau. Wir bleiben ewig zusammen.
Aber ich auch auf dem Schulhof galten so die Mission Impossible-Filme schon auch so ein bisschen als coole Filme, vor allem der zweite und der dritte.
Okay.
Der erste galt als langweilig. Okay. Weil da passiert ja nichts. Wir waren 8 und 9, also so was willst du erwarten? und ich könnte mir fast vorstellen, dass Rain Man der erste Tom Cruise-Film ist, den ich gesehen habe, so bewusst im Fernsehen mal, und dann aber auch Mission Impossible. So, aber Tom Cruise war vor allem für mich eben eher erst die Medienpersona, und dann kam ja so langsam die Renaissance von ihm durch sowas wie Tropic Thunder, Rock of Ages und eben den vierten Mission Impossible Teil, wo er sich selber auch nicht mehr so ernst genommen hat. Und deswegen war es natürlich irgendwie spannend für mich, dann so retrospektiv seine eigentlichen Starrollen zu erkunden und so zu merken, ach so, deshalb mögen Leute den auch nicht,
ja,
weil er eben
ja.
so für so eine bestimmte Art von Typos steht.
Ja, ich bin da natürlich ganz anders sensibilisiert und geprägt, das stimmt schon. Ich glaube, wenn man ihn um die Zeit, wenn man da langsam so ein Erwachen hat, was oder ein erwachendes Interesse für Filme, filmische Stoffe, für das Kino, ist natürlich das Jahr 2008 denkbar schlecht, wenn es jetzt irgendwie um Tom Cruise geht, gebe ich dir absolut recht. Ich bin natürlich komplett in der Tom Cruise Hype-Ära aufgewachsen. Will heißen, als ich 8, 9, 10 Jahre alt war, da war er eben wirklich ein Megastar. Er war sowohl in prestigeträchtigen Produktionen drin, wie Geboren am 4. Juli oder Rain Man, aber eben auch in irgendwelchen Actionkrachern. Und er war einfach jemand, den man überall besetzen konnte. Und das hat mich natürlich auch, also ich habe das nie in Frage gestellt, seinen Star-Status. Und habe dann eben erst mit 3, 4, 5 Jahren Abstand Risky Business gesehen, wo er eben eine Rolle spielt. Ich weiß nicht, ich kann es glaube ich schlecht auf den Punkt bringen. Ich habe es auch schon im Vorgespräch mit dir versucht, in der er schon noch für mich deutlich erkennbar rein optisch Tom Cruise ist. Er ist jetzt nicht wahnsinnig weit weg entfernt, auch rein altersmäßig von dem Tom Cruise, der er eben in Rain Man oder Top Gun ist oder Legende, der 2 Jahre später rauskam. Und trotzdem ist er eben ein völlig anderer, weil er hat doch diese Momente der Schwäche, der Adoleszenz, also dieser Unreife. Man merkt eben schon, er ist auch noch ein bisschen schlaksiger. Er ist auch noch nicht, glaube ich, so, also er sieht einfach so, er fühlt sich vollkommen anders an, wenn er dort sitzt, irgendwie ohne Hemd, irgendwie mit nacktem Oberkörper und ist eben noch relativ schlaksig oder reagiert unbeholfen darauf, wenn eben Lana, also Rebecca de Mornay, ihm ihre Missbrauchserfahrungen schildert und er so, ja, okay, wir müssen nicht darüber reden. Dann ist er eben, er ist einfach so weit weg von fast all seinen anderen Rollen, inklusive der in Cocktail, wo er auch schon so viel reifer wirkt, der aber auch nicht weit weg davon ist, rein zeitlich, dass mir wirklich schwer gemacht hat, mich damit damals als junger Teenager anzufreuen. Ich habe den geguckt und der Film war für mich wie ein kompletter Fremdkörper. Also inhaltlich, erzählerisch, wie was den Hauptdarsteller betrifft, wie irgendwie die ganze Tonalität. Ich saß davor und dachte, ich kann damit nichts anfangen. Aber jetzt, so muss ich sagen, mit Mitte 40 denke ich mir, hey, ich glaube, das ist einer der maßgeblichen Filme der 80er Jahre und er doch einer der maßgeblichen Filme meiner Jugend sein können, aber ich habe sie, glaube ich, selber verbaut. Wegen der Erwartungshaltung, die dieser Film nicht erfüllt.
Aber jetzt sind wir, das ist ja auch so ein beliebtes Meme irgendwie, born too late to enjoy Risky Business completely,
ja.
Born in the right time to relive its renaissance. Also, weil es,
das sagt man so, das ist ein geflügeltes Wort. Klingt ein bisschen kompliziert.
Also es funktioniert eher auf so einer bildlichen Ebene tatsächlich. So, es ist ein Meme ja eigentlich. Ja, toller Film. Ich habe mich sehr gefreut über über deinen Vorschlag.
Ich mich auch tatsächlich. Ich wollte kurz mal unterstreichen, wir haben es, glaube ich, zweimal angerissen, wie geil dieser Film aussieht tatsächlich. Er sieht toll aus. Ich finde, er ist inszenatorisch, ohne flashy zu sein, ohne aufdringlich, inszenatorisch verspielt zu sein, dass man sagt, oh cool, cooler One-Take, cooler visueller Effekt, cooles dies, cooles das. Einfach sehr, sehr schick. Ich habe das Gefühl, es ist nichts unmotiviert hier und trotzdem ist es eben mehr als einfach nur die Kamera draufhalten, weil es gibt tatsächlich spannende Einstellung. Die Beleuchtung ist sehr gut. Ein Großteil der Film spielt eben auch nachts. Da ist es eben auch für mich tatsächlich mehr und mehr wichtiger, also immer wichtiger geworden im Laufe der Jahre, eben nicht immer nur die gleichen, vorher schön eingenästen Straßen zu sehen, auf denen die Lichter dann eben schön reflektieren, sondern eben tatsächlich auch Aufnahmen wie diese zu sehen, wo man das Gefühl hat, da hat sich wirklich auch jemand wirklich Gedanken gemacht hat wie beleuchte ich das, wie setze ich das alles so in Szene, wann ist dunkel eben auch mal wirklich dunkel. Und wenn die da am Steg da stehen, da in Chicago mit dem Porsche und der fällt ins Wasser, dann ist es eben auch mal wirklich dunkel. Also und man, der Film gestattet sich dann eben auch mal dunkel zu sein. Ich finde das alles sehr, sehr gelungen. Also ich mag wirklich den Style und der überträgt sich eben auch auf den Score, Tangerine Dream, tolle Musik beigesteuert. Aber man hört, glaube ich, Prince auf dem Soundtrack, Muddy Waters hatte Phil ich
Collins
erwähnt,
natürlich,
Phil Collins natürlich, einfach unglaublich viele Songs, teilweise auch echt wenig aufdringlich, ganz beiläufig. Ich glaube, um Hungry Heart zu hören von Springsteen, muss man schon genau hinhören. Ich glaube, da liegt gerade Joel auf dem Bett und quatscht mit Lana. Kaum wahrnehmbar, aber trotzdem eben einfach da. Gut, Phil Collins In the Air Tonight ist auch ein bisschen bisschen vordergründiger, aber das sei auch hier erlaubt.
Ich würde sagen, das ist ja wirklich, wirklich eine Szene. Ich finde dann aber auch irgendwie spannend, dass man sich, wenn man sich an The Air Tonight erinnert, vor allem eher an Miami Vice erinnern würde. Also an diese Telefonzelle und an dem, ach, ich kann das nur, wenn du mich wirklich liebst.
Ja.
Und dann heulen die Motoren auf. Dass auch diese Szene ist dann nicht so in den popkulturelle Gedächtnis geschafft.
Die Sexszene in der U-Bahn ist ein bisschen kurz. Ich denke mal, die könnte noch ein bisschen weitergehen, aber vielleicht ist es einfach auch der Prüderie in den USA der 80er geschuldet, ja, dass man da nicht mehr gezeigt hat. Andererseits, man sieht ja doch relativ viel von Rebecca de Mornay, muss man
von
sagen.
Von Rebecca de Mornay, ja. Und sie ist auch wieder nicht so richtig cool. Ja. Also so, weil da sitzt dann halt doch der Obdachlose, mutmaßlich, der uns beobachtet.
Ja. Genau, es ist auch, das ist wieder so ein Teenager-Ding und ich glaube auch ganz stark geprägt von so Teenager-Ängsten. Einfach dieses, die Idee ist cooler als die Umsetzung. So, wir haben jetzt mal Sex in der U-Bahn, aber was passiert? Da sitzt eben dieser Mann, dieser etwas unheimlich dreinblickende Obdachlose, mutmaßlich jetzt mal genau wie du, und macht uns unsere tolle Idee kaputt, Sex in der U-Bahn, in der fahrenden U-Bahn zu haben im Betrieb. Meine Güte, funktioniert eben nicht. Und da hilft dann auch In the Air Tonight nicht viel. Aber du hast recht, ja, man denkt hauptsächlich, glaube ich, wenn man In the Air Tonight mit was Filmischem verbindet, an den Miami Vice Pilotfilm, Brothers Keeper, wie er hierzulande hieß. Ich glaube, Matt Sollerseitz hat auch mal über In the Air Tonight gesagt, im Grunde, dass man, nachdem Michael Mann ihn für Miami Vice benutzt hat, ihn einfach 10, 15 Jahre lang für nichts anderes gebrauchen konnte, den Song. Aber hier ist er auch sehr gut, ja.
Ich habe noch gelesen, es gibt eine Porno-Adaption des Films namens Kinky Business, die ich nicht gesehen habe. Also da hat jetzt leider die Recherchezeit nicht mehr für gereicht. Aber sei hiermit mal erwähnt.
Ich wünschte, sie wäre ein bisschen origineller gewesen bei der Titelfindung. Aber na gut, ja. Wir sollten mal kurz darauf hinweisen, die, ich glaube, im leicht zu findende Version von Risky Business ist nicht der Director's Cut von Risky Business, der sich zum Beispiel auch auf der Criterion Blu-ray und UHD, falls es so eine gibt, ich habe nur die Blu-ray hier im Regal befindet. Die enden etwas unterschiedlich, aber jetzt nicht maßgeblich anders. Also wer sich jetzt hier von einem Director's Cut, den er oder sie nie gesehen haben, erwartet, dass hier 10, 15 Minuten mehr Handlung ist und sonst welche Dinge, die Kinofassung nicht enthält, das kann man sich abschminken. Aber die Kinofassung endet etwas, also ich möchte mal sagen, marginal optimistischer als der sogenannte Director's Cut. Nämlich mit einem finalen Treffen zwischen Joel und Lana beim Abendessen, und in der Kinofassung geben sich dann eben danach noch auf einen Spaziergang und überlegen sich, was sie mit $20, die Lana noch in der Tasche hat, anfangen können. Und Joel sagt, das reicht eben nicht so viel, nicht für viel. Und dann gibt's eben so ein etwas,
genau,
sagen wir mal, etwas hoffnungsvolleren Voice-Over von Joel, wohingegen eben der Director's Cut endet mit einem gemutmaßten, wir sehen uns dann nie wieder. Und auch mit einem gemutmaßten, Lana hat ihn die ganze Zeit nur abgezogen und ist gar nicht wirklich in ihn verliebt. Das konnte man daraus lesen, aber ich würde es auch nicht zu viel verraten. Habe ich eigentlich schon, sorry.
Ich fand beide, also ich fand jetzt auch das als Happy End titulierte Happy End jetzt auch gar nicht so happy. Also es ist natürlich irgendwie ganz süß so, weil sie, oder was heißt ganz süß, sie drehen halt den Kennenlern-Dialog von Cruise und Monet nochmal um, weil jetzt eben Lana die ist, die zu wenig Geld hat. Aber es, in beiden Szenen läuft ein so ein kalter Schauer irgendwie über den Rücken, wenn Tom Cruise dann sagt, ja, ich bin Joel Godson, ich habe in einer Nacht $8,000 verdient und ich beschäftige mich in Human Fulfillment. Man sich denkt, huf. Ich weiß nicht, weil gerade dadurch, dass Lana und Joel zusammenbleiben, impliziert es ja auch so ein bisschen, ob jetzt nicht einfach Tom Cruise wirklich der neue Zuhälter geworden ist.
Ja.
Oder eben der neue Pimp geworden ist. Gerade noch mit diesem, ich mach Human Fulfillment, frage ich mich, ob ich nicht dieses Happy End fast ein bisschen düsterer finde, als dass wir sehen uns nicht mehr wieder.
Ich würde dir zustimmen, ich glaube, das ist das doppeldeutigste und bödigste, was man so im Mainstream-Kino der frühen 80er durchbringen konnte, vor irgendwelchen Studio-Executives, die gesagt haben, ja, hey, ihr habt doch hier zwei sexy junge Leute vor der Kamera, wiese so ein trübes Ende. Und ich glaube, im Rahmen des Möglichen ist auch das originale Kinofassung-Ende schon ziemlich deprimierend, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, es kommt doch immer so ein bisschen auf die Perspektive an. Ich glaube, wir teilen diese, also den Blick darauf oder wie wir das bewerten. Aber es gibt sicher auch Menschen, die das gucken. Aber ich meine, es gibt auch Menschen, die Wall Street 87 geguckt haben mit, hey, Gordon Gekko ist ein cooler Typ. Also von daher, man kann den Film auch sicher auf eine Art und Weise gucken, wo man dann sagt, ja, cool, Joel, guter Junge. Money, money, money.
Alles richtig gemacht.
Genau. Next Step, Wolf of Wall Street, ja.
Ja, ich meine, historisch ist das, wird genau das ja passieren. Also ja. Jordan Belfort wird garantiert Risky Business gesehen haben.
Ja, ja, ja. Ich würde das jetzt gerne abmoderieren, unterlegt mit Princess DMSR, aber wir haben nicht die Kohle dafür, um das zu spielen. Deswegen, ich kann nicht rauszoomen, aber vielleicht sagst du doch einfach, wo man dich sonst noch so finden kann, unterstützen kann und wann du das nächste Mal hier bist, zu welchem Film.
Boah, das packt mich jetzt, wann ich das nächste Mal hier bin, zu welchem Film. Lass uns das mal privat besprechen. Ja. So, ich möchte jetzt hier nichts. Sonst ärgere ich dich gleich mit irgendwas so. Aber nein, das wäre ja unfair, weil Risky Business war ja
Nein, das fällt tatsächlich Film. Menschen auf die Füße. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich habe tatsächlich schon mal zwei Abmoderationen gehabt mit, worauf hast du das nächste Mal Lust? Und dann sagten Menschen Dinge, von denen sie dann eine Woche später mir still und heimlich schrieben, sonst wo. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber reden will.
Beim nächsten Mal sprechen wir auf jeden Fall auch wieder über was Cooles, ja, wie wir es immer machen, über was Lockeres. Man hört mich bei dem Schauplatz-Podcast als einen Teil einer vierköpfigen Crew. Da kommt demnächst auch eine neue tolle. Also, was ist das? Ich glaube, es wird ein gutes Gespräch. Der Film ist nicht so gut. Wir reden über Bad Director von Oskar Rühler. Ich habe mein altes Format German Gulasch wieder ausgepackt und wir widmen uns fehlgeleiteten deutschen Filmen und fragen uns, warum sie nicht funktionieren und was das vielleicht auch über unser Filmland an sich aussagt. Und es startet mit dem Lukas Baventik zusammen der Podcast Gelesen. Das ist ein Literaturpodcast, wo ich mich natürlich auch sehr freue, wenn wir vielleicht ein paar HörerInnen rüber retten können. Wir reden in den ersten beiden Folgen, die zusammen erscheinen, über Haruki Murakamis Die Stadt und ihre ungewisse Mauer und über die Caroline Wahl Bücher 22 Bahnen und Windstärke 17. Und da freue ich mich richtig drauf, jetzt mal über Literatur
zu reden. Ja, ich freue mich da auch wahnsinnig drauf. Also Schauplatz und Gelesen, zwei tolle Formate, unbedingt hörenswert. Grüße an Lukas, der hoffentlich auch bald hier wieder aufschlägt. Und danke dir. Hey.
Ja, immer gerne. Ich hatte die Zeit meines Lebens.
Alright, bye-bye.
Ciao, Sie.
Keiner von euch will was leisten. Ihr wollt alle bloß Geld machen. Bloß Geld machen. Viel Geld machen. Ja.
Er hatte in seinem Leben noch nie etwas riskiert. Doch dann stürzte er sich plötzlich in lockere Geschäfte.